Moorschutz ist gleich Klimaschutz, das Thema unserer Sendung. Vielleicht kann uns Karel Klein hierzu einige wertvolle Hinweise geben. Er ist Biologe, Praktiker und Experte für die im Moor laufenden Prozesse. Im Bund Naturschutz Kreisgruppe Freyung Grafenau ist Karel Klein aktiv als Beisitzer und Fachreferent Teil des Kreisgruppenvorstands. Im folgenden Interview geht es nicht um die Rolle der Moore für die Biodiversität und den Hochwasserschutz, obwohl auch das zwei enorm wichtige Themen wären, sondern wir richten den Fokus auf den Klimaschutz. Hierbei ist der Aspekt der Wiedervernässung der Moore wichtig und deren regionale Wirksamkeit. Kollegin Eva Dutz wird im folgenden Telefoninterview speziell zum Aspekt Klimaschutz und Moore ihre Fragen stellen. Ein herzliches Grüß Gott. Ich leite Sie gleich weiter an meine Kollegin Eva Dutz.
Grüß Gott, Herr Klein.
Hallo.
Jetzt steht die Leitung in den Bayerischen Wald. Herr Klein, Sie kennen sich bestens mit Mooren aus. Erklären Sie uns doch zu Beginn erst einmal, wie ein intaktes Moor überhaupt funktioniert.
Ein intaktes Moor funktioniert so, dass also ein Großteil von dem, was jährlich an Zuwachs da ist, in den Untergrund eingespeist wird und da mittel- bis langfristig immer weiter als sehr stabile organische Verbindung Torf eingelagert wird. Und damit wird eine ganze Menge Kohlenstoff eingebunden, nebenbei aber auch klimawichtig sehr viel Stickstoff zum Beispiel.
Also ist ein Moor ein gigantischer CO2-Speicher?
Das ist ein gigantischer CO2-Speicher und das ist also in ein intaktes Moor also auch sehr gut gespeichert. Allerdings, wenn man dann anfängt zu entwässern, dann wird es plötzlich zu eine große Kohlenstoffquelle durch Abgabe an die Atmosphäre.
Da möchte ich später noch mal kurz drauf länger darauf zurückkommen. Aber vielleicht geben wir unseren Zuhörern noch einen kleinen Einblick. Gibt es denn noch intakte Moore in Bayern und falls ja, wo?
Es gibt selbstverständlich also am Alpenrand durchaus Moorbereiche, die noch lebend sind, sprich also Frischtorf festlegen und auch also im Mittelgebirge, also im Bayerischen Wald zum Beispiel, gibt es also durchaus noch lebende Moorbereiche.
Gehört da das Murnauer Moos, das ist ja bei uns in der Münchner Gegend ein relativ bekanntes Beispiel, gehört das da noch dazu?
Das dürfte in Teilbereichen zumindest immer noch lebend gewesen sein, obwohl also da natürlich durch landwirtschaftliche Nutzung auch große Bereiche zumindest teilentwässert worden sind, um sie landwirtschaftlich nutzen zu können.
Jetzt haben Sie schon vorhin darauf verwiesen, dass wenn ein Moor trockengelegt wird, dass sich dieser Prozess der CO2-Speicherung umkehrt. Können Sie uns das noch ein bisschen detaillierter erklären?
Es ist so, dass dann Sauerstoff in den Boden dringt und dass also so viel organisches Material festgelegt wird, liegt daran, dass Moore wassergesättigt sind und damit also wenig Sauerstoff oder kein Sauerstoff im Boden ist, um diese organische Masse abzubauen. Und wenn ich es entwässere, dann kommt Sauerstoff rein und dann ist diese Schutz vorm Abbau nicht mehr gegeben.
Und wenn jetzt so ein Moor trockengelegt wurde, ich nehme an, vor allem aus landwirtschaftlichen Gründen, kann man das denn überhaupt dann wieder renaturieren? Und falls ja, wie funktioniert das dann?
Es ist nicht nur für die landwirtschaftliche Nutzung sehr viel trockengelegt worden, auch zur forstlichen Nutzung ist sehr viel trockengelegt worden. Wenn es Trockenlegungen aus landwirtschaftlichen Gründen sind, ist das Problem eigentlich, dass da Entwässerungsgräben da sind. Die müsste man wieder zumachen Und dann kann man hoffen, dass das Moor wieder feucht ist und wieder anfängt zu wachsen. Beim Forst ist es so, dass oft unterhalb von dem Baumbestand ganz tief im Boden drin Risse entstehen. Und da ist es wesentlich schwieriger, um also dann wieder, da ist es nicht damit getan, dass man nur die Entwässerungsgräben zumacht.
Dieses Wachstum, damit meinen Sie vor allem auch das Wachstum des Torfs, nehme ich an.
Ja, Torfmoos ist also der Hauptgestalter von solchen Moorflächen. Und versauert die Moore auch, sodass also höhere Pflanzen zunehmend wegkonkurriert werden von den Moosen. Und das ist also das Torfmoos, das also da die Gestaltung macht.
Aber das wächst sehr, sehr langsam.
Das wächst in einem Moor, das im Gleichgewicht ist, sehr langsam. Da geht es um ein paar Millimeter im Jahr, was an Zuwachs da ist. In der Anfangsphase bei einer Wiedervernässung, die Gräben, die wachsen normalerweise relativ schnell zu.
Geht denn, wir waren ja beim Thema Klimawandel, jetzt werden dieser Sommer ist jetzt ein bisschen eine Ausnahme, aber die vergangenen Sommer waren ja sehr, sehr trocken. Ist es denn dann trotzdem möglich, diese Moore wieder zu vernässen?
Es ist natürlich in Regionen, wo also mittlerweile Trockenheit im Sommer der Norm ist, da ist es relativ schwer. Und es gibt einen Prozess, der also den wir wieder ankurbeln müssen. Wenn die Moore mal nass sind, dann wird auch sehr viel Wasser verdunstet und dann sorgen die Moore selber dafür, dass also Lokalniederschläge entstehen. Mhm. Die also das Moor dann wieder nass halten.
Da sind wir, glaube ich, bei einem Beispiel, das Ihnen auch wichtig ist, das weiß ich aus unserem Vorgespräch. Es gibt ja von der Politik große Renaturierungsprogramme, die die Wiedervernässung als Ziel haben. Also in Bayern sollen bis 2040 55.000 Hektar Moore wieder vernässt werden. Also man versucht auch zum Beispiel die Landwirtschaft mit ins Boot zu holen durch die sogenannte Paludikultur, also dass man die Wirtschaft und Landwirtschaft versöhnt, was Moore betrifft. Aber was Ihnen auch wichtig ist, ist zu sagen, dass auch der kleine Bürger oder die kleine Bürgerin etwas tun kann, abseits dieser großen politischen Vorgaben. Und das, glaube ich, haben Sie mit dem kleinen Wasserkreislauf jetzt schon mal so ins Spiel gebracht. Erklären Sie uns doch, was das mit diesem kleinen Wasserkreislauf auf sich hat.
Es gibt also den großen Kreislauf, das ist das Wasser, das also durch Verdunstung über Ozeane zu Wolkenbildung beiträgt und dann mit dem Wind über Land getrieben dann ausregnet. Und dieses Wasser fließt im natürlichen Zustand nicht sofort wieder zurück ins Meer, sondern wird weiter ins Land getrieben, wenn es also im Landbereich wieder verdunsten kann und wieder zu Wolkenbildung führt. Und durch die zunehmende Versiegelung, auch im Agrarbereich durch Bodenverdichtung und durch die Entwässerung von den Feuchtflächen stehen immer weniger Flächen zur Verfügung, die gut Wasser verdunsten können. Und es findet diese Wolkenbildung einfach nicht mehr statt. Dadurch heizt sich die Landschaft auf, es ist also der Kühleffekt ist weg, Feuchtgebiete wirken wie ein Kühlschrank in der Landschaft und es ist einfach weniger Wasser zur Verfügung für Sommerniederschläge. Und da müssen wir, da können wir im Lokalbereich als Bürger einfach unseren verantwortlichen Politikern darauf hinweisen, dass es sehr viel Sinn ergibt, anzufangen, regional die Feuchtgebiete wieder feucht zu gestalten, die ehemaligen Feuchtgebiete. Und zunehmend auch in den Siedlungen zu schauen, dass das Wasser nicht wegläuft, sondern in den Siedlungen nach Möglichkeit gespeichert wird. Und dasselbe kann ich natürlich auch im ganz Kleinen in meinem Garten machen.
Mhm. Also eigentlich dieses Prinzip dieses kleinen Wasserkreislaufes, wie er bei wiedervernässten Mooren funktioniert, kann man auch als kleiner Bürger selbst im Garten oder in der Kommune anwenden.
Und dasselbe gilt eigentlich auch für Kohlenstoffbindung. Wenn ich also alles, was aus dem Garten rauskommt, sofort in die braune Tonne schmeiße und nicht dafür sorge, dass also Humusbildung in meinem Garten stattfindet, dann verzichte ich auf einen Gutteil von den Möglichkeiten, Kohlenstoff im Boden festzulegen.
Mhm.
Ich kann auch in meinem Garten Kohlenstoff im Boden binden.
Mhm. Also das war, finde ich, ein sehr interessanter Rundumblick von Moor, Klimawandel und Garten. Und wir sind leider schon am Ende angekommen unseres Interviews, aber ich bedanke mich wirklich sehr, dass Sie sich für uns heute Zeit genommen haben. Also Grüße in den Bayerischen Wald.
Dankeschön.